Liebe Martina, vielleicht eine kleine pikante Frage zum Auftakt. Wo befinden wir uns, wenn der Staat plötzlich kontrolliert, mit wem man eigentlich schläft?
Dann sind wir im 18. Jahrhundert in Wien von Kaiserin Maria Theresia gelandet.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Episode von Krone Geschichte, der Podcast, mit mir im Studio Martina Winkelhofer. Martina, wie geht's dir denn?
Gut, danke.
Diese Geschichte klingt ja fast absurd, ja? Also dass der Staat kontrolliert, mit wem man schläft, aber es ist real. Nämlich, wir beamen uns zurück in Wien des 18. Jahrhunderts. Nehmen wir mal an, ich habe gleich so ein kleines Tete-a-Tete, ein Techtelmechtel im Hinterzimmer. Auf einmal kommt die Polizei, stürmt Schlafzimmer, jagt Ehebrecher und das Ganze auf Befehl einer Kaiserin, die plötzlich Schlafzimmer und Boudoirs durchsuchen ließ. Boudoirs sind Ankleideräume von gehobenen Damen, wo sich dann wahrscheinlich der Liebhaber versteckt hat, man weiß es nicht. Pärchen werden verfolgt und warum das Ganze?
Weil Maria Theresia glaubte, sie könne Moral kontrollieren. Und man darf sich das jetzt so vorstellen, in Wien zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Mitten in der Nacht hämmert jemand gegen die Tür, Beamte drängen ins Schlafzimmer, weil sie wollen, wie du schon gesagt hast, Ehebrecher in flagranti erwischen. Und das ist deshalb, weil unter Kaiserin Maria Theresia eine der merkwürdigsten Behörden der europäischen Geschichte entstanden ist, die sogenannte Keuschheitskommission. Das war eine Art Sittenpolizei mit Spitzeln, mit Hausdurchsuchungen und Strafen für Sex außerhalb der Ehe. Das klingt heute grotesk, damals war das bitterer Ernst. Jetzt hat das Ganze in Wien gespielt und damit hat die Umsetzung wie immer in der österreichischen Geschichte auch etwas Humoristisches, eben weil so viel schief ging. Jetzt muss man sich die kaiserliche Residenzstadt damals vorstellen, total übervölkert, weil das kaiserliche Wien war quasi heute nur das Stadtzentrum, da war ja rundherum diese große Stadtmauer und davor war das Glacis. Das heißt, alles in dieser Residenzstadt hat sich jetzt übereinander gedrängt, dann gab es an den Häusern noch keine richtigen Hausnummern. Es war damals nicht logisch durchnummeriert, das kommt erst 20, 30 Jahre später. Und diese Keuschheitskommissare haben sich jetzt an Wirtshausschildern orientiert, an den Aussagen von Nachbarn zum Beispiel.
Also das kann ich mir so vorstellen, schauen Sie da vorbei, gewisser wie vom 20er-Haus, da ist ein Mann bei der Frau, das ist aber nicht der Ihre.
Ja. Ja.
Schön. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute ihre Nachbarn vernadert haben aus Prinzip.
Absolut, ja.
Also das
absolut.
War sicher der Volkssport Nummer eins.
Ja, aber um da jetzt darauf einzugehen, ich meine, Tatsache war, und das weiß man aus den Quellen, diese Beamten haben regelmäßig die falschen Wohnungen gestürmt und haben dann sehr oft Ehepaare bei ihren ehelichen Pflichten gestört. Also es ist wirklich, man glaubt nicht, aber es war wirklich so, wie ich gerade erwähnt habe.
Schon, aber wenn ich das mir jetzt vorstelle und man ist gerade zugegen, es kommt die Polizei rein, stürmt, muss ich dann meine Hochzeitsurkunde, meinen Trauschein hinlegen und zwei Personalausweise und darf weitermachen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na, das glaube ich jetzt nicht. Die Nachbarn werden es wohl bestätigt haben. Man merkt ja schon, ob jemand jetzt hier wohnt oder nicht. Aber vergiss eins nicht, du wirst dich sicher nicht aufgeregt haben im 18. Jahrhundert, wenn kaiserliche Beamte kommen. Also diese Art zu wissen, was jetzt zivil möglich ist und was nicht, was man darf und was nicht. Die Leute waren ja völlig unter Druck.
Na gut, also die Kaiserin will die Moral etablieren und geht nicht nur gegen die Prostitution vor, sondern auch eben gegen den normalen Ehebruch. Wie kommt das bei den Bürgern an?
Na, zuerst mal haben die Wiener erstaunt reagiert. Dann verärgert, aber dann haben sie doch auch lachen müssen. Ich meine, das Ganze passt ja in ein gewisses System rein, weil genau diese Maria Theresia, die dann immer so als Landesmutter später tituliert wurde, die hat ja zu diesem Zeitpunkt gerade sehr viel reformiert. Das Heer, die Verwaltung, das Steuersystem, die Bürokratie. Sie hat ja damals den modernen österreichischen oder habsburgischen Zentralstaat aufgebaut, sehr erfolgreich übrigens. Und jetzt macht eben diese Kaiserin nicht Halt vor der Verwaltung, vor dem Militär oder vor dem Steuerwesen. Nein, jetzt greift der Staat plötzlich ins Schlafzimmer ein. Das hat man zuerst noch ein bisschen lustig gefunden, dann war es nicht mehr so lustig. Aber 1752 entsteht offiziell die berüchtigte Keuschheitskommission.
Ja, du hast es gerade gesagt, später findet man es nicht mehr ganz so lustig. Den Wienern sollte das Lachen ja schnell vergehen, denn diese Keuschheitskommissare, wie du vorher geschildert hast, erhalten ja weitreichende Vollmachten.
Genau, sie durften die Häuser von Verdächtigen durchsuchen, sie durften Ehebrecher auch festnehmen oder eher festhalten, so wird dann der genaue Ausdruck. Sie durften Menschen anzeigen, sobald jemand etwas Unsittliches über sie behauptet hat. Und du hast ja vorher gefragt, gab es da nicht viel Vernaderung? Natürlich, damit ist das Spitzelwesen wieder mal aufgeblüht, das kommt ja in regelmäßigen Abständen in Wien. Jeder konnte jeden verdächtigen, man vernadert einander und ich meine, es ist jetzt wirklich leicht, man mag jemanden nicht, kleiner Hinweis und schon steht der Keuschheitskommissar vor der Tür.
Wie haben diese Keuschheitskommissare ausgesehen? Waren die irgendwie leicht erkennbar? Haben die Uniformen getragen? Wie war das?
Nicht so wirklich Uniformen, also nicht Uniformen wie Soldaten oder wie die Gendarmerie, sondern eher so wie Verwaltungsbeamte. Schwarze Mäntel, Schreibmappen haben sie wahrscheinlich mit, ja, Perücken damals haben sie getragen. Die Vollmachten sind halt das Thema, weil die sind enorm und vor allem die kamen nicht alleine, sondern immer mit Aufschließern. Brauchte man halt mit Dienern, teilweise auch mit Soldaten, wenn sie sich unsicher gefühlt haben. Erwähnenswert ist, sie sind super effizient. Es ging das Gerücht um, dass die Beamten sogar manchmal noch geprüft haben, ob die Bettdecke warm war, um festzustellen, ob kürzlich noch jemand drin gelegen ist. Ich meine, das sind schon Blüten.
Ja. Top-Ausrede ging damals noch nicht, weil es nicht erfunden war, Hopper Heizdecken.
Nein, das ging damals nicht.
Leider gab es damals noch keine Heizdecken. Also, wie du geschildert hast, die Kommissare arbeiten erstaunlich akribisch. Und im Wiener Prater werden sogar Büsche zurückgeschnitten und ausgelichtet. Man kann sich vielleicht sogar vorstellen, warum.
Mhm. Wir sollten vielleicht noch einordnen, der Wiener Prater war früher halt so dieses streng abgeschirmte kaiserliche Jagdgebiet der Habsburger. Das war eigentlich ein exklusives Hof- und Jagdareal dieser Dynastie. Und für die Bevölkerung wurde es, ich glaube, so 20, 25 Jahre nach der Etablierung der Keuschheitskommission geöffnet. Aber dieses kaiserliche Sperrgebiet, wenn man es jetzt so nennen, konnte man nicht hermetisch abriegeln, weil das so ein verwildertes Augebiet war, direkt vor den Stadtmauern von Wien. Und die Menschen schlichen sich halt gern dorthin für Liebestreffen. Jetzt kannst du vielleicht fragen, warum gerade dort? Sonst rund um die Stadtmauern war ja freies Gebiet, da hast du ja kilometerweit
im
sehen Klassik können.
Im Glacis keine Chance.
Genau, aber bei diesem Jagdgebiet, ich meine, konnte man sich leicht verstecken. Und deshalb ließ Maria Theresia Gärtner in den Prater schicken, um auf den beliebtesten und leicht zugänglichen Plätzen, weil du wirst dich nicht gleich in die tiefste Au geschmissen haben, um dort die Büsche auf Sichthöhe zu schneiden, damit man die Pärchen leicht erkennt. Und ich kenne Historiker, die sagen, dass man heute noch an der Art und Weise, wie an manchen Wegen gepflanzt ist, weil ja das schon so alt ist, erkennen kann, dass bewusst zum Beispiel auch kleinwüchsige Stauden gepflanzt wurden. Ich meine, dieses Detail ist so herrlich, weil es zeigt, wie der Staat eingegriffen hat.
Man hätte es sich auch leichter machen können und am nächsten Tag das Liebespaar auf Gelsenstiche untersuchen können zu gewissen Jahreszeiten im Prater, wäre sicher auch eine Möglichkeit gewesen.
Stimmt, Moskitos gab es damals sicher bei diesen ganzen Nebenarmen.
Auch mit Krankheiten, die wir uns heute nicht mehr vorstellen wollen. Die Beamten haben aber die verdächtigen Paare auch heimlich in der Stadt verfolgt, innerhalb der alten Stadtmauern. Und wie du gesagt hast, sie warten immer auf den Moment, in dem sie die Menschen in Flagrante erwischen können.
Genau, aber dann haben sie so richtig gestürmt, das ist ja eigentlich fast modern. Und vor allem, ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, das ist jetzt alles irgendwie sehr lieblich und kaiserlich und irgendwie ein bisschen lustig. Aber das war schon eine frühe Form von staatlicher Totalüberwachung. Nur eben, wie soll ich sagen, im Rokoko-Wien. Und damit hat es so eine leicht humoristische Note.
Und natürlich in Kaffeehäusern und Wirtshäusern, wo man sich halt kennenlernen kann, gab es natürlich auch noch Spitzel.
Die wurden natürlich besonders überwacht. Die Gasthäuser, die Wirtshäuser, Tanzlokale, die es ja gab, Vorstadttheater. Dort sitzen die Informanten, das waren oft Kellner, Händler, meist auch die Nachbarn. Und jetzt beginnt in Wien etwas, was ein bisschen unangenehm wird, nämlich die Menschen beobachten einander permanent. Also wenn wir noch einmal einen Blick reinwerfen ins Wien der damaligen Zeit, weil eben Wien so übervölkert war, die Wohnungen waren sehr eng, die Fenster stehen offen, die Nachbarn hören zum Beispiel Streit oder Gelächter oder andere Geräusche. Das heißt, es bleibt damals eigentlich nichts privat und schon ruft jemand die Sittenpolizei. Und wenn es manchmal nur ist, um die Nachtruhe zu haben wahrscheinlich. Und wie es halt immer so ist, zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Systemen ein Nachbar, eine Vernaderung und der Staat dringt halt bis ins Privateste vor. Also man kann sich das schon leicht vorstellen, wie das dann ein bisschen aus den Fugen gerät.
Und offensichtlich gab es ja keinen Straftatbestand für das fälschliche Anzeigen von jemandem. Sonst hätte man es ja relativ leicht unterbinden können.
Nein, soweit war der
dankbar für jeden Hinweis.
Nein, soweit war der Rechtsstaat damals nicht.
Selbst berühmte Frauenheld Giacomo Casanova gerät ins Visier und bekommt Probleme mit den Tugendwächtern. In seinen Memoiren nennt er die Keuschheitskommissare später die schändlichen Spione.
Es war damals so eigenartig, dass Casanova sogar beim Urinieren im Freien ermahnt wurde.
Das ist jetzt für so einen Frauenhelden jetzt aber auch kein, wie soll ich sagen, Prunkstück zu sagen, ich habe im Freien uriniert.
Nein, aber ich glaube, das haben damals, also durch das ganze Mittelalter hindurch Menschen immer gemacht, aber selbst das war plötzlich ein bisschen anzüglich.
Das finde ich allerdings auch okay.
Ja, aber weißt du, es war ja nicht, weil man es jetzt grauslich findet, sondern weil man gesagt hat, es ist unsittlich. Aber bei einem späteren Vorfall, der wahrscheinlich deutlich delikaterer Natur war, wollen wir es mal so nennen, wurde Casanova aus Wien ausgewiesen. Und dass selbst eben Casanova mit dieser Wiener Moralbehörde ein Problem hat, zeigt, die Keuschheitskommission wollte wirklich jeden kontrollieren. Weil er war ja damals schon sehr bekannt.
Casanova wurde auch verfolgt, aber für Prostituierte und Frauen der unteren sozialen Schichten waren die Strafen durchaus brutaler.
Und genau da wird diese Geschichte, über die man natürlich sehr lachen kann, sehr düster, weil Marie Theresia einfach keine Unterschiede gemacht hat zwischen Prostituierten, Tänzerinnen, Schauspielerinnen oder sogenannten leichten Mädchen. Wer aus dieser Gruppe erwischt wurde, musste mit schweren Strafen rechnen. Straßenprostituierten zum Beispiel wurden die Haare geschoren. Das war besonders grausam, weil halt das Abscheren der Haare damals viel mehr war als eine Strafe. Für Frauen hat langes Haar Würde bedeutet, Weiblichkeit und auch gesellschaftliches Ansehen. Es gibt auch sehr, sehr viele Stiche aus dieser Zeit, die sich heute im Wien-Museum befinden, die genau diese Situationen darstellen. Also sie sind schon sehr beklemmend. Menschen wurden geteert damals auch, zum Teil auch ausgepeitscht. Auch davon gibt es Stiche. Die meisten von diesen Frauen kamen in Zucht- und Arbeitshäuser. Dort mussten sie spinnen, nähen, andere körperlich schwere Arbeit verrichten, oft unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Und viele wurden deportiert, zum Beispiel ins Banat.
Ja, heute liegt das ehemalige Banat zwischen Ungarn, Serbien und Rumänien. Berüchtigt waren die Temeswara Wasserschübe, benannt nach dem Zielort, dem heutigen Timișoara in Rumänien.
Ja, und um das jetzt ein bisschen zu verorten, diese Region, die zum Habsburgerreich gehört hat, war nach den Türkenkriegen verwüstet und vor allem dünn besiedelt. Das war ein Problem für den Staat. Marie Theresias Vater, Kaiser Karl VI., hatte das Gebiet 1718 im Frieden von Pasarowitz vom Osmanischen Reich übernommen. Die Monarchie hat damals dringend Siedler gebraucht, nur dort wollte halt niemand freiwillig hin. Und dann begann man, sogenannte asoziale, Kriminelle und Prostituierte genau dorthin abzuschieben, mit Schiffen die Donau hinunter. Diese Deportationen, so muss man das nennen, waren berüchtigt. Man hat sie eben die Temeswara Wasserschübe genannt. Wochenlang sind diese Schiffe die Donau hinuntergetrieben, muss man sich auch vorstellen. Eng war es, feucht war es, Krankheiten haben sich verbreitet. Viele wussten nicht einmal genau, wohin sie gebracht wurden. Und für viele begann die Reise an den Wiener Donauufern unter den Blicken von neugierigen Zuschauern. Man kann sich es eh vorstellen, gell? Frauen geschoren, geschunden, werden jetzt in die Schiffe getrieben. Falls überhaupt Frauen zurückkamen, waren die krank oder traumatisiert, aber die meisten kamen dann nicht mehr zurück.
Könntest du sagen, das war quasi das Australien Österreichs, ne? Das war ja auch die Sträflingskolonie ursprünglich.
Eigentlich schon, ja.
Aber auch der Adel wurde bestraft.
Ja, das muss man Maria Theresia lassen. Sie ist auch gegen die Aristokraten vorgegangen, natürlich milder. Unterschied muss ja sein. Adelige Ehebrecher wurden nicht ausgepeitscht, aber sie konnte ihre Karrieren zerstören. Manche Fremdgeher haben wichtige Militärposten verloren, andere wurden nicht mehr bei Hof empfangen. Das war halt dann der gesellschaftliche Tod, damals auch sehr gefürchtet. Frauen aus der Aristokratie wurden in Klöster geschickt oder auf ihre böhmischen Güter verbannt. Hauptsache weg vom Wiener Hof und weg aus dem Blickfeld der Kaiserin.
Jetzt gilt ja Maria Theresia als durchaus große Staatsfrau, die ja meistens recht vernünftig agiert hat. Jetzt muss man sich die Frage stellen, warum tut sie das?
Da wird die Geschichte jetzt wirklich interessant. Einerseits war ja Maria Theresia tief religiös. Das heißt, sie hat regelmäßig die Messen besucht. Am Wiener Hof wurde Frömmigkeit gelebt, Prozessionen, Fasttage, gemeinsame Gebete, war alles sehr wichtig. Maria Theresia war sehr gläubig, glaubte natürlich auch an die katholischen Moralvorstellungen, sah wirklich das Seelenheil ihrer Untertanen gefährdet, wenn diese Moralvorstellungen unterlaufen wurden. Aber es gab ziemlich sicher noch eine andere entscheidende Rolle, nämlich ihr Ehemann, Franz Stephan von Lothringen.
Der war, wie man heute sagen würde, ein Gankerl.
Den Begriff kenne ich auch nicht.
Ein Gankerl ist ein Mann mit fragwürdigen Moralvorstellungen.
Aha, habe ich was gelernt. Das kannte ich nicht. Also wir sprechen hier von Meusel. Er wurde ja bekannt als Meusel, Franz Stephan von Lothringen. So hat sie ihn immer genannt. Sie war mit, er war Meusel. Nur das Problem war, während Maria Theresia Akten studiert hat, hat Franz Stephan Billard gespielt, naturwissenschaftlich sich betätigt und geflirtet.
Oje.
Und in Wien gab es jetzt ständig Gerüchte über neue Liebschaften des Kaisers. Er liebte die Frauen, er liebte sie sehr. Und trotz der wirklich glücklichen Ehe hatte er halt zahllose Affären. Und das hat die Kaiserin sehr, sehr verletzt. Für sie war er wirklich die große Liebe. Und plötzlich, wenn wir das jetzt mit einberechnen, bekommt diese Keuschheitskommission eine ganz persönliche Dimension.
Ja, also offensichtlich ging es da auch um ihre Ehe und nicht nur um die Keuschheit des gesamten Volkes.
Naja, vielleicht wollte sie nicht nur die Moral retten, vielleicht wollte sie vor allem ihren Mann schützen, vor Versuchung, vor Affären.
Ja, die Frage ist, ob der geschützt werden wollte. Ich glaube eher nein. Maria Theresia soll allerdings auch noch andere skurrile Dinge in den Zusammenhang gemacht haben, wie zum Beispiel Schminke am Wiener Hof verboten haben.
Das hat sie wirklich gemacht. Sie hat zeitweise versucht, geschminkte Frauen vom Hof fernzuhalten. Und da gibt es eine sehr entzückende Stelle aus der Korrespondenz einer Aristokratin, die hat sich nämlich beschwert. Das ist jetzt ein Zitat. Ist es denn nötig, dass man nicht einmal Herrin seines eigenen Gesichts sein kann? Ich habe es schließlich vom Himmel und nicht von der Kaiserin bekommen. Ich finde den Satz großartig, weil er zeigt, selbst im absolutistischen Staat gibt es irgendwo Grenzen der Kontrolle. Das Schminkverbot scheiterte auch relativ schnell. Es wurde dann wie immer bei der Kaiserin dezent und stillschweigend wieder aufgehoben. Man hat nicht viel darüber geredet.
Ja. Also zusammengefasst, der Staat mischt sich in private Angelegenheiten ein und tut das angeblich für die Moral.
Ja, absolut. Aber jetzt müssen wir wirklich ein bisschen vom Humoristischen und von so kleinen netten Details wie Schminken ist verboten am Wiener Hof abgehen und eine größere Einordnung vornehmen. Diese Keuschheitskommission und auch ähnliche Einrichtungen, die es auch in anderen Ländern gab, lassen sich jetzt nur richtig verstehen, wenn man sie in diese große europäische Sozial- und Disziplinierungsgeschichte des 18. Jahrhunderts einordnet. Es ging dabei grundsätzlich nicht nur um die Moral oder um Sexualität im engen Sinn. Dahinter stand ein umfassenderes Staatsprojekt. Dieser frühmoderne Staat, und in dieser Zeit befinden wir uns gerade, wollte die Bevölkerung kontrollieren, ordnen, disziplinieren, auch nutzbar machen. Im 18. Jahrhundert entsteht in vielen europäischen Staaten und halt besonders stark unter Maria Theresia und dann auch noch unter ihrem Nachfolger Josef II. Die Vorstellung, dass Untertanen arbeitsfähig sein sollten, sittlich, gesundheitlich von der Obrigkeit kontrolliert, steuerbar sollten sie sein und vor allem wirtschaftlich produktiv sollten sie sein. Und dazu gehörte auch dieser ganze Komplex Arbeitshäuser, Zucht- und Besserungshäuser, Armenpolitik, Bettelverbote, Gesundheitskontrollen oder eben auch die Kontrolle von Sexualität und Familie. Und diese bei uns ein bisschen lächerliche Keuschheitskommission passt genau in dieses System, weil aus Sicht des Staates war halt Prostitution und unsittliches Verhalten eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Und das ist halt ein sehr typisches Denken des aufgeklärten Absolutismus, zu dem eben Maria Theresias Zeitalter gehört. Nicht Freiheit steht im Zentrum, sondern Nützlichkeit.
Also deswegen hängen wohl Sexualkontrolle, Armenpolitik, Arbeitshäuser und Polizeiwesen historisch eng zusammen. Gerade Frauen stehen dabei besonders oft unter Beobachtung, vor allem Dienstmädchen, ledige Frauen, Prostituierte und arme Witwen. Hier sah man immer einen schleichenden Übergang zur Nebenerwerbsprostitution, den es definitiv ja auch im Einzelfall gegeben haben mag. Und grundsätzlich, Sexualität von Frauen wurde damals eben stark mit sozialer Ordnung verbunden.
Ja, und das Spannende daran ist, der damalige Staat hat das wirklich als moderne Sozialpolitik gesehen. Also nicht nur als Strafe, sondern als Verbesserung der Gesellschaft. Quasi, du kommst ins Zuchthaus und kannst dich dort verbessern, kannst sittlich werden.
Das haben sicher viele geschafft, so dass es dazugegangen ist.
Ja, genau. Und genau deshalb ist eben diese Keuschheitskommission heute so interessant, weil sie neben allen Dingen vor allem auch diesen Übergang vom alten ständischen System zu einem modernen Verwaltungs- und Polizeistaat mit diesem hohen moralischen Anspruch zeigt.
Die gute Nachricht, letztlich ist das Projekt gescheitert. Der berühmte Wiener Arzt Eduard Nusser hat ein vernichtendes Urteil gefällt.
Diesen Eduard Nusser werden heute viele nicht kennen, der ist aber super spannend. Das war ein bedeutender Arzt des 19. Jahrhunderts, also ein Jahrhundert später. Und er war einer der wichtigsten frühen Organisatoren des modernen öffentlichen Gesundheitswesens in Wien, das ja damals sehr vorbildlich war. Der hat hervorragende Schriften hinterlassen und weil in sein Gebiet auch Seuchen und Geschlechtskrankheiten fielen, hat er sich zum Beispiel 1863 in seiner Schrift »Die Prostitution und deren Regelung in Wien«, auch weil er es in einem größeren Kontext sehen wollte, mit der Wiener Sittenpolitik des 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt, darunter eben diese berüchtigte Keuschheitskommission aus der Zeit Marie Theresias. Und dieser bedeutende Arzt hat gesagt, Zitat, es ist eine Tatsache, dass diese Einrichtung ihren Zweck völlig verfehlt habe, weil laut seinem Schluss diese Kommission nur öffentliche Skandale und Intrigen ausgelöst hat, Familienkatastrophen zum Teil. Und dieses Urteil, das muss man sich jetzt auch vorstellen, kommt von einem Mann im prüden 19. Jahrhundert, also ist nicht aus der heutigen Zeit. Und selbst der fand das einfach unmöglich, was damals passiert ist.
Ja, paradoxerweise hat die Keuschheitskommission offenbar zu noch mehr Unsittlichkeit geführt. Maria Theresia erkannte irgendwann selbst, dass sich Sexualität nicht per Dekret kontrollieren lässt. Und der berühmteste Satz, der dabei zugeschrieben wird, lautet:
Das ist so herrlich. Und das hat sie wirklich gesagt. Um die Prostitution abzuschaffen, müsste man die Männer abschaffen.
Was natürlich jetzt für das Volk ein Problem wäre im Sinne von dauerhaft produktiv bleiben.
Ja, aber ich finde es halt unglaublich ehrlich, das so zu sagen. Also man kann sagen, Maria Theresia war fertig mit dem Versuch, den Untertanen Keuschheit irgendwie staatlich einzuhämmern. Wie sie es immer gemacht hat, die Keuschheitskommission wurde still, ohne große Ankündigung, nach ein paar Jahren wieder aufgelöst.
außer Spesen nichts gewesen. Der Spuk ist vorbei. Dieses bis heute, ja für uns heute unterhaltsame Detail, für damals wahrscheinlich war es nicht ganz so spaßig, aus Maria Theresias Regierungszeit könnte für immer in der Wiener Stadtgeschichte vergraben sein. Aber dann bekommt die Geschichte noch eine letzte, fast filmreife Wendung. Denn sämtliche Akten der Keuschitz-Kommission verschwinden.
Das ist auch so spannend. Ja, 1927 brennt ja der Wiener Justizpalast. Das ist ein ganz wichtiges Datum in der österreichischen Geschichte. Bei diesem Justizpalastbrand werden viele Unterlagen vernichtet, leider auch sehr viele Akten der Innenpolitik des 18. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben heute nicht mehr alle Urteile oder die Verhöre oder die Namen, die Skandale. Das wurde damals ja alles akribisch aufgezeichnet, weil die Verwaltungsreform war ja sehr erfolgreich. Alles musste niedergeschrieben werden. Das heißt, wir können heute nicht genau sagen, wie viele Menschen verfolgt wurden oder welche prominenten Damen und Herren vor der Keuschitz-Kommission landeten. Und mit diesem Brand von 1927, wo eben so viel bedeutende Quellen der österreichischen Geschichte vernichtet worden waren, verschwanden auch ganz, ganz viele von diesen intimen Geschichten aus dem alten Wien für immer, leider. Und genau deshalb bleibt dieses Kapitel der österreichischen Geschichte bis heute ein bisschen faszinierend. Man weiß nicht allzu viel davon, es bleibt halt immer noch ein bisschen rätselhaft.
Ja, und vielleicht ist genau das die Ironie der Geschichte. Von einer Behörde, die alles kontrollieren wollte, Akten geschrieben hat, samt und sonders, ist heute fast alles aus den Quellen verschwunden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann drück doch auf Abonnieren, sonst schicke ich dir die Sittenpolizei. Nein, das tue ich natürlich nicht. Aber es tut nicht weh, versprochen. Und ein paar Sterne nehmen wir gerne oder einen Kommentar dazu. Und wie gesagt, die Sittenpolizei kommt nicht bei dir vorbei. Ehrlich, oder?
Ganz sicher.
Ehrlich?
Ganz sicher.